Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ungefähr 40 Jahre schon ist es alt, dieses Lied von Manfred Siebald. Mag die Musik vielleicht veraltet sein, doch der Inhalt ist es nicht. Ein Lied, das Manfred Siebald zum heutigen Predigttext geschrieben hat. Der Predigttext, den ich heute nach dem Wochenspruch ausgewählt habe, der Wochenspruch für diese Woche, der steht in Matthäus 25. Jesus Christus spricht: Was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Ein Lied, das Manfred Siebald zu diesem Predigttext geschrieben hat und das uns in das Thema der Predigt mit hineinnimmt.
Mit dem Hund sitzt wieder da, wo er schon immer saß und in der Zeitung las, die ihm der Wind vor seine wunden Füße trieb. Er sieht genauso aus wie letztes Jahr, hat ein paar Falten mehr, ist noch viel schmutziger, so wie der Hund, der einzige Freund, der ihm noch blieb. Und wir gehen vorbei und wir sehen vorbei an seinem Durst und seiner Traurigkeit. Und sein hungriger Blick holt uns beinahe zurück und für zwei Augenblicke tut der Mann uns leid. Doch plötzlich sieht uns Jesus an und wir erinnern uns daran, was ihr an guten Dingen für einen der Geringen getan habt, habt ihr mir getan. 8 Wochen liegt sie schon und keiner weiß, ob's nicht noch schlimmer ist, ob's nicht für immer ist, so wie in 100 anderen Betten um sie her. Die Hoffnung schmilzt, die Freude liegt auf Eis und Langeweile wohnt, wenn sie der Schmerz verschont in den Gesichtern und die Augen werden leer. Und wir gehen vorbei und wir sehen vorbei an jenen Fenstern der Trostlosigkeit. Hinter Scheiben ein Blick holt uns beinahe zurück und für 2 Augenblicke wünschten wir uns Zeit. Doch plötzlich sieht uns Jesus an und wir erinnern uns daran, was ihr an guten Dingen für einen der Geringen getan habt, habt ihr mir getan. Er ist hier fremd, wenn's auch schon Jahre sind, dass er hier schaffen geht, vor uns im Laden steht, wo einer schiefer als der andere nach ihm schaut. Sein Geld schickt er nach Haus zu Weib und Kind und fragt sich täglich, wann er es sich leisten kann, dahin zurückzugehen, wo man ihm nicht misstraut. Und wir gehen vorbei und wir sehen vorbei und merken nicht mehr, dass die Einsamkeit ihn plagt. Denn mit Heimweh im Blick hat er bei uns kein Glück und außerdem verstehen wir doch nicht, was er sagt. Doch plötzlich sieht uns Jesus an und wir erinnern uns daran, was ihr an guten Dingen für einen der Geringen getan habt, habt ihr mir getan. Den Alten fand man tot auf einer Bank. Die Frau starb längst aus Gram und Salvatore nahm den Zug nach Süden, wo es sonnig ist und warm. Sie gingen von uns fort am Leben krank. von keinem hörten sie, dass Gott nach ihnen schrie, und keiner gab sich für sie her als Gottes Arm. Doch auf die Hand in der Not und die Worte von Gott, die wir schuldig geblieben sind, warten rings um uns her, die wir längst nicht mehr beachtet haben, für ihre Sorgen blind. Noch immer sieht uns Jesus an, und er erinnert uns daran, was ihr an guten Dingen für einen der Geringen getan habt, habt ihr mir getan.
Text aufgeschrieben in Matthäus 25 ab dem Vers 31. Wir erheben uns vor dem Wort Gottes. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird sie scheiden voneinander, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen, und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, das hat doch Hand und Fuß. So sagen wir, wenn etwas wirklich solide ist. Wenn wir zu etwas Vertrauen haben. Es ist eine Redewendung aus dem Mittelalter, aus der Welt der Ritter. Der Verlust der rechten Hand und des linken Fußes bedeutete die völlige Hilflosigkeit eines Mannes, da er weder ein Schwert führen noch ein Pferd besteigen konnte. Hand und Fuß haben heißt, ja, der ist ein ganzer Kerl. Der ist vollständig und für den Glauben gilt das Gleiche. Auch unser Glaube muss Hand und Fuß haben, sonst ist es kein Glaube. Sonst ist er leer und hilflos und tot. Sonst ist er eben nicht vollständig. Unser heutiger Predigttext zeigt uns sehr anschaulich, was es bedeutet, wenn der Glaube Hand und Fuß hat. Es ist freilich nicht die Hand des Schwertes und der Fuß, der hoch zu Ross sitzen lässt, sondern im Gegenteil, es ist die Hand der Liebe, die anfasst, um zu helfen. Die Hand der Liebe, die den Hungernden speist, die dem Durstigen zu trinken gibt, die dem Fremden die Tür öffnet. Und es ist der Fuß der Liebe, der hingeht, um zu helfen, um den Hilfsbedürftigen zu kleiden, um den Kranken und den Gefangenen zu besuchen. Taten der Liebe, Taten der Barmherzigkeit, die unseren Glauben vollständig machen, die wesensmäßig zum Glauben dazugehören, durch die der Glaube erst Hand und Fuß hat. Es sind die berühmten 6 Werke der Barmherzigkeit, die zum Glauben gehören. Später hat man noch, weil man meinte, 7 sei eben doch eine etwas vollkommenere Zahl, noch eine 7. Tat hinzugetan, die Toten zu bestatten. Aber in dieser Rede Jesu ist von diesen 6 Werken der Barmherzigkeit die Rede. Bevor wir noch auf diese Kennzeichen des Glaubens eingehen, wollen wir doch zunächst einige Schwierigkeiten dieser Rede Jesu bedenken. So möchte ich 3 Gedanken entfalten. Erstens, Jesus scheidet. Zweitens, Jesus entscheidet. Und drittens, Jesu Hände und Füße. Jesus scheidet. Zunächst mal ist diese ganze Szenerie, die uns hier vor Augen gemalt wird, ja alles andere als gemütlich. Hier ist vom großen Weltgericht die Rede. Jesus als Richter. Er kommt wieder, ganz anders als damals in Bethlehem, hilflos als kleines, armes Kind in der Krippe. Diesmal als König in seiner Herrlichkeit mit seinen Engeln. Dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, so heißt es hier. Was für eine gewaltige Szene. Und dann das Gericht. Davon wird heute kaum noch gesprochen. Kaum eine Stelle der Bibel redet aber so deutlich vom Gericht und von der großen Scheidung wie dieser Predigttext. Vom doppelten Ausgang des Gerichts. Ewige Seligkeit und ewige Verdammnis. Kommt her zu mir, ihr Gesegneten des Herrn, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt, sagt er zu den einen. Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln, sagt er zu den anderen. Der bekannte Evangelist Theo Lehmann wird immer wieder bei seinen Evangelisationen von Leuten kritisiert, oft sind es Kirchenleute. Ach, weißt du, du redest zu viel vom Gericht. Daraufhin sagt er, Leute, das sind doch gar nicht meine eigenen Worte. Das sind nicht meine eigenen Ideen. Jesus selber redet doch davon. Und wenn wir es verschweigen, dann verkündigen wir ja nur das halbe Evangelium, dann verkündigen wir nur die halbe Wahrheit. So geht's mir heute Morgen auch. Gerne würde ich das Thema einfach überspringen, weglassen und nur über die Liebe und die Barmherzigkeit reden. Aber das geht nicht. Jesus redet vom Ernst des Gerichts und dann dürfen wir davon nicht schweigen. Denn es ist doch die Frage an einen jeden von uns. Wo werde ich die Ewigkeit verbringen? Jesus scheidet. Jesus ist der, der scheidet. Ja, wer steht denn hier vor seinem Thron? Die Ausleger sind hier geteilter Meinung. Manche meinen, hier sind nur die Ungläubigen gemeint. Das Problem dabei, das steht hier so nicht. Hier steht und alle Völker. Und damit ist ja wohl gemeint, alle Menschen werden vor ihm versammelt werden. Nach meiner Ansicht ist das genau die Szene, die Paulus auch beschreibt, Er sagt im 2. Korintherbrief, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Ja, aber da gibt's doch auch andere Stellen. Wie ist es denn, wenn Jesus in Johannes 5 sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Was ist denn damit? Also kommen die Gläubigen doch nicht ins Gericht? Nun, in der Tat, das ist etwas verwirrend. Aber wie so manchmal ist es ganz hilfreich, auch in den griechischen Urtext hineinzuschauen, auf die Bedeutung der Worte zu achten, dann klärt sich so manches. Das griechische Wort für Gericht, Krisis, hat viele Bedeutungen. Es heißt zum einen die Gerichtsverhandlung, die geführt wird vor dem Richter. Aber zum anderen heißt es auch schon das Urteil, die Strafe, also das Ergebnis der Gerichtsverhandlung. Und damit ist die Sache doch sehr klar. Natürlich stehen alle Menschen vor Gottes Gericht, vor dem Richterstuhl Christi. Das bezeugt die Bibel eindeutig. Jeder, der Gläubige wie der Ungläubige, alle Menschen stehen vor dem Richterstuhl Christi. Aber wer an Jesus glaubt, darf wissen, er kommt nicht in das Verdammungsurteil. Er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das meint Jesus in Johannes, wenn er sagt, er kommt nicht ins Gericht, also in das Gerichtsurteil, in die Verdammung, da kommt er nicht hinein. Er ist gerettet. Jesus sagt, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Da wird der Richter zum Retter. Aber das Gericht erfolgt, diese Scheidung. Schafe und Böcke nimmt Jesus als Bild, als Vergleich. Jesus scheidet. Zweitens, Jesus entscheidet. Wenn es zu einer Scheidung kommt zwischen den Menschen, dann auch zu einer Entscheidung. Und das Gute daran ist, nicht wir müssen entscheiden, wer gerettet ist und wer nicht. Das dürfen wir getrost dem Richter überlassen. An Jesus kommt keiner vorbei. Er ist der Herr dieser Welt. Er ist der Richter, wie wir es Sonntag für Sonntag im Glaubensbekenntnis bekennen. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. An Jesus kommt keiner vorbei. Da hat ein Pastor im Gemeindehaus so ein großes Plakat aufgehängt, ganz groß die Aufschrift, an Jesus kommt keiner vorbei. Irgend so ein Konfirmandenbengel, der offensichtlich sehr fußballbegeistert war, nahm sein Edding, schrieb was drauf und dann hieß es auf einmal, an Jesus kommt keiner vorbei, außer Philipp Lahm. Stimmt nicht. Beim Fußball mag er gut sein, aber an Jesus kommt wirklich keiner vorbei. Doch es ist tröstlich, dass Jesus auch jetzt noch, auch in der Situation des Gerichtes, der Hirte ist. Ist das nicht erstaunlich, welches Bild Jesus gebraucht? Er gebraucht das Bild vom Hirten, der die Schafe von den Böcken scheidet. Wie muss man sich das vorstellen? Nun, damals in der Zeit, da war für den Kleinbauern das Kleinvieh gemischt, da waren Schafe und Ziegen, Ziegenböcke dabei. Es sind hier also Ziegenböcke. Und das soll nun nicht heißen, die Schafe sind die Guten, die Ziegenböcke die Schlechten, sondern es ist ein Bild für die Unterscheidung. Jesus kann unterscheiden, wer zu ihm gehört und wer nicht. Jesus kann das entscheiden. Und dann heißt es, die Schafe zu seiner Rechten und die Böcke zur Linken. Was bedeutet das? Nun, in der hebräischen Sprache, im israelitischen Denken, bedeutet die rechte Seite die Seite des Glücks, der Gnade. Das muss man sich so vorstellen, der orientalische Mensch, der lebte sehr von den Naturgegebenheiten und wenn er aufstand, der Sonne entgegenblickte, also gen Osten sah, dann war die linke Seite der Norden. Der Norden, wo die Sonne eben nie zu sehen ist. Der Norden, die linke Seite, war die schlechte Seite. Und die rechte Seite, wo die Sonne den ganzen Tag über scheint, war die Seite des Glücks. So ist das Wort für Glück und für rechts dasselbe im Hebräischen. Und wenn Jesus nun sagt, kommt her auf meine rechte Seite, dann heißt das ist die Seite der Gnade, das ist die Seite des Glücks, das ist die Seite der ewigen Herrlichkeit. Wie schön, wenn wir dazugehören, wenn wir uns darauf freuen können. Jesus entscheidet. Nun stellt sich natürlich eine Frage beim Lesen dieses Textes, und das ist auch, wenn man nur diesen Text liest, sehr missverständlich. Wie entscheidet Jesus denn? Es scheint ja beim Lesen es so zu sein, als ob diejenigen recht haben, die sagen, ach, der Glaube ist eigentlich gar nicht entscheidend, sondern die Werke, das Tun, darum geht's. Glaub doch an wen du willst, aber tu, was du kannst. Das ist so der humanistische Ansatz. Die Ärmel hochkrempeln und die Welt zum Besseren verändern, helfen, so gut es geht, die Welt verändern. Ist das hier gemeint? Sind letztlich die Taten entscheidend, um in den Himmel zu kommen, um gerettet zu werden? Dann, liebe Gemeinde, hätte Jesus nicht am Kreuz sterben müssen für unsere Sünde. Dann hätte er appellieren können, strengt euch ein bisschen an, und das wird ja wohl möglich sein, das kann doch jeder mal einem Hungrigen ein Stück Brot geben, einem Durstigen einen Schluck Wasser. Das ist doch nicht so schwer. Seid nett zueinander. So ist es nicht. Jesus starb den bitteren Tod am Kreuz für unsere Sünden. Und wir werden gerettet allein durch den Glauben. So wird es die ganze Bibel hindurch bezeugt. Paulus sagt es ausdrücklich, nicht durch die Werke des Gesetzes, sondern durch den Glauben. Allein durch den Glauben werden wir gerettet. Und genauso heißt es auch in den Evangelien auf Schritt und Tritt, etwa Markus 16, wer da glaubt und getauft wird, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Wie ist das nun mit den Werken und dem Glauben? Nun, da ist es wichtig, auch wiederum genau hinzuschauen, um was geht es hier? Wie entscheidet Jesus? Nun, er sagt, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und wir denken im ersten Moment vielleicht daran, die geringsten, die Brüder, das sind überhaupt alle armen Menschen in der Welt, die kleinen, schwachen und Ausgebeuteten, und um die haben wir uns zu kümmern. Das ist richtig, dass wir uns um die zu kümmern haben. Aber an dieser Stelle sind die nicht gemeint, sondern der Begriff Brüder wird im Neuen Testament ausschließlich für die Menschen gebraucht, die zu Jesus gehören. Wer sind die Brüder? Nicht alle Menschen an dieser Stelle, sondern die Christen. Jesus sagt es einmal so, wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester. Es geht hier also darum, dass sich Jesus mit seinen Jüngern so identifiziert, dass er sagt, was immer meine Jünger zu erleiden haben, und er denkt dabei an die Verfolgungszeiten, alle Jünger sind den Märtyrertod gestorben. Johannes mit einer Ausnahme, aber er war lange in der Verbannung. Jesus denkt an das Leiden seiner Gemeinde. Und er sagt, ich bin so sehr mit meiner Gemeinde, mit meinen Jüngern, mit meinen Nachfolgern verbunden, dass was immer ein Mensch ihnen tut, das wird mir getan. Es geht hier also nicht um irgendeine allgemeine Mitmenschlichkeit. Alle Menschen werden Brüder, das sagt Schiller. Aber das sagt hier an der Stelle nicht Jesus. Und damit wird ganz deutlich, diese Geschichte, die wir heute Morgen gehört haben, die hebt das nicht auf, dass nur der Glaube uns in den Himmel bringt. Aber sie unterstreicht, dass zum Glauben die Werke dazugehören. Und das sagt auch Paulus, Galater 5, Vers 6. Es geht um den Glauben, der durch die Liebe tätig wird. Also, wer glaubt, der tut auch diese Werke der Barmherzigkeit. Die Taten sind die Früchte des Glaubens. Und man kann da keine Alternative machen. Man kann nicht sagen, entweder der eine glaubt nur und der andere, der glaubt eben nicht, aber tut fromme Werke. Nein. Wer wirklich und ernsthaft und echt an Jesus glaubt, der wird auch sich bemühen, nach Jesu Willen zu leben. Und Matthäus sagt das an anderer Stelle, da sagt Jesus, es werden nicht alle, die sagen, Herr, Herr, in das Reich Gottes kommen, sondern die den Willen tun, die meine Gebote halten. Das gehört zum Glauben mit dazu. Also, wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester. Menschen, die sich in ihrem Leben ganz Jesus anvertrauen, sich ihm anbefehlen, die sagen, ich möchte deinen Willen tun, dein Wille geschehe. Und die anderen, die haben mit ihrem eigenen Willen das abgelehnt. Es kommt niemand gegen seinen Willen in die Hölle. Aber wer bewusst Jesus ablehnt, wer die Entscheidung dagegen trifft, der wird, wie Jesus es hier sagt, in die ewige Verdammnis kommen. C.S. Lewis, der große englische Autor, er hat ein Buch geschrieben, Die große Scheidung. Sehr spannend. Und darin schreibt er folgendes, sehr bedenkenswerte Zitat. Er sagt, am Ende gibt es eben nur zwei Sorten von Menschen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und die, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Am Ende gibt es eben nur zwei Sorten von Menschen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Das ist der Ernst der Entscheidung. Jesus entscheidet, aber zugleich stellt er auch uns vor die Entscheidung, willst du dazugehören? Aber nun das dritte und letzte, Jesu Hände und Füße. Auch wenn hier in dieser Geschichte die Werke der Barmherzigkeit gemeint sind an den Geschwistern im Glauben, an den verfolgten Christen, an den Brüdern und Schwestern, die in Not gekommen sind, auch wenn das in dieser Geschichte der Fall ist, gilt doch, wenn man die ganze Bibel dazu zieht, dass dieselben Werke uns aufgetragen sind, an jedem Menschen zu tun. Etwa, wenn es im Buch der Sprüche heißt, brich dem Hungrigen dein Brot. Dann geht es wirklich darum, nicht nur auf die Glaubensgeschwister zu schauen, sondern auf jeden Menschen, der in Not ist. Da gilt es zu helfen. Und das ist doch ganz auffällig. Der römische Kaiser Julian, der lebte in einer Zeit, als es schon viele Christen gab. Er selber, er hing der alten römischen, heidnischen Religion an. Und er sagte einmal voller Staunen, diese gottlosen Galiläer, er meinte die Christen damit, die ernähren doch außer ihren eigenen Armen auch noch die unsrigen. Der war fassungslos. Die ernähren außer ihren eigenen Armen, also außer den eigenen Brüdern und Schwestern, die in Not geraten sind, ernähren die auch noch die unsrigen. Das ist unser Auftrag als Christen, dass wir die Liebe, die Gott uns schenkt, weitergeben, egal an wen. Da wird dann nicht mehr gefragt, bist du Christ oder bist du nicht Christ, sondern die Liebe ist so reich, Die Barmherzigkeit Gottes ist so reich, dass wir sie mit vollen Händen ausschütten können. Viele christliche Missionswerke arbeiten so, etwa Humedica. Jetzt wieder beim Erdbeben im Iran, da waren die auch wieder zur Stelle, die Ärzte. Und die fragen nicht, bist du Christ, bist du Moslem? Nein. Helfen dem, der in Not ist. Das ist unser Auftrag. Aber das können wir nur, wenn Gott uns diese tiefe Liebe ins Herz schenkt. Bodelschwing, der Gründer der von Bethelschen Anstalten, er ging so nach seiner Gewohnheit einmal durch die Häuser wieder, wie er es immer zu tun pflegte, durch die Häuser, die er aus Liebe für die Armen, Kranken und Alten erbaut hatte. Und dann gelangte er auch in einen Raum, in dem sich leicht erregbare Kranke aufhielten. In dem Augenblick, als er eintrat, kam ein Mann auf ihn zu und schlug ihm hart ins Gesicht. Bodelschwing, der durchaus ein kräftiger Kerl war, blieb ohne das geringste Anzeichen irgendeiner Gegenreaktion. Er harrte aus, schwieg einen Augenblick und dann, so wird berichtet, mit einem Blick des Erbarmens sah er diesen Mann an, der ihm so grollte und der so wütend war. Nun sagte er, nachdem er sich zuvor den Pflegern zugewandt hatte, wir haben diesen Bruder noch nicht genug geliebt. Darum geht es, dass wir lieben, ohne Ansehen der Person. Die menschliche Liebe sucht immer das Liebenswerte am anderen. Die göttliche Liebe sucht nicht das Liebenswerte, sie schafft das Liebenswerte. Ich denke, bei dieser Überschrift Jesu Hände und Füße an ein ganz markantes Kreuz. Das habe ich zum Abschluss dieser Predigt mal als Bild mitgebracht. Vielleicht, Carsten, wenn du mal die Leinwand runterlassen könntest an dieser Stelle. Ein Kreuz, das in der Ludgeri-Kirche zu Münster in Westfalen steht. Ich habe es mal mit der Familie mir angeschaut, bei einem Besuch mit Pastor Renzelberg. Als im September 1944 diese Kirche durch Bomben schwer getroffen wurde, da verlor der Gekreuzigte vor dem Altar beide Arme und ein Bombensplitter durchschlug das Herz. Und an der Stelle, wo sich einst die Arme dieses Kruzifixes ausbreiteten, da stehen heute die Worte, ich habe keine anderen Hände als die euren. Man kann es schlecht erkennen, aber vielleicht sehen Sie, in der Mitte ist noch der Korpus des Kruzifixes zu sehen. Und man entschied sich nach dem Krieg eben nicht, es zu reparieren und die Arme wieder irgendwie ranzuflicken. Nein, man ließ die Arme weg. Und dann dieser Satz, ich habe keine anderen Hände als die euren. Jesus will unsere Hände und unsere Füße gebrauchen. Dieser Satz geht auf ein altes Wort von Teresa von Avila zurück. Damit schließe ich. Christus hat keine anderen Hände als unsere Hände, um heute seine Arbeit zu tun. Er hat keine anderen Füße als unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. Er hat keine anderen Lippen als unsere Lippen, um den Menschen seine Botschaft zu verkünden. Wir sind die einzige Bibel, die die Öffentlichkeit noch liest. Wir sind Gottes Botschaft, in Taten und Worten geschrieben. Das kann uns anspornen und ermutigen. Es soll uns aber nicht verzweifeln lassen, wenn wir immer wieder auch unsere eigene Schwachheit erkennen. Denn am Ende zählt allein der Glaube. Und der Glaube ist ein Geschenk, die Gnade des guten Hirten. Der gute Hirte, er trifft die Entscheidung. Amen.